Ich möchte euch noch auf eine Stelle kurz hinweisen als Ergänzung. Das Thema ist damit aber noch nicht wirklich erschöpfend ausgelegt und gesagt. Ich bin noch eine Einheit, mindestens eine Einheit noch schuldig. Ich habe das ja als so als Frage-Antwort-Video schon eine Stunde statt 15 Minuten den ersten Teil gedreht. Ich werde auch noch mal zu der ganzen Kopftuchfrage, 1. Korinther 11 und 1. Korinther 14, werde ich noch eine Einheit machen, werde das online stellen für all die das hören. Aber es wird jetzt hier zu weit abweichen von der Offenbarung. Von daher will ich nur bei einer Stelle es kurz lassen. Und zwar bitte ich euch kurz in Titus zu gehen. Titusbrief, Kapitel 2, ist nicht weit. Also, dass ihr versteht, was ich damit deutlich machen möchte, ist Folgendes, dass in Bezug auf das Lehramt der Frau, auf das Lehren der Frau, geht es nicht um die Befähigung, es geht auch nicht um die Begabung, denn die Begabung zu prophetischen Reden, Weissagen haben die Frauen genauso wie Männer, sondern hier geht es um die Rolle des Lehrens, und zwar der Gemeinde, der Knechte Gottes. Und ich sage, die Frau hat ein Lehramt. Und das macht Paulus. Er sagt, die Frau hat die Menschheit in den Sündenfall geführt und die Frau darf die Menschheit zu Gott wieder zurückführen. Im Prinzip das ist, was im Timotheusbrief steht. Sie darf, indem sie die Kinder nicht nur zur Welt bringt, sondern auch in der Gottesfurcht erzieht oder zu Gott hin erzieht, darf sie wieder zurückbringen. Das ist das in diesem Sinne. Dass die Frauen lehren und einen Lehrauftrag haben, aber in ihrem Kontext. Ich denke, da ist die Schrift eigentlich eindeutig, wird aber nicht gerne gesehen. Ich erinnere euch nur an dieses Beispiel von Miriam. Ja, die Miriam, Mose singt dem Volk zu nach der Befreiung aus Israel das neue Lied der Rettung, dem ganzen Volk. Und dann heißt, und die Miriam nimmt Tambourin und die Instrumente und sang es auch als Prophetin den Frauen zu. Auch Miriam hat auch diesen Prophetendienst ausgeübt, aber sie sagen es den Frauen zu. Und in diesem Sinne lehrt Paulus das. Schaut mal, Kapitel 2, Titusbrief. Er schreibt an Titus erstmal, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Will ich bewusst jetzt am Anfang lesen. Schaut mal, das ist gesunde Lehre. Ja, einige haben es auch richtig gesagt. Mit was, Dingsbums, ihr Gesundheit?
Assoziiert
Gesundheit. Was ist für euch gesund?
Bewegung, Ernährung,
okay. Das Richtige? Etwas, was wir brauchen? Etwas, was uns gut tut? Oder? Wie gesund zum Leben? Und nicht zum Sterben, zum Wachsen, oder? Also gesunde Nahrung ist gut, ungesunde Nahrung lieber nicht, oder? Oh nee, ungesund ist gut. Allein das ist doch der Logik. Schau mal, Paulus beginnt und sagt, Lehre, was gesunde Lehre ist. Das heißt, diese Lehre ist gesund. Und jetzt ganz ehrlich, für viele ist das nicht gesund. Die sagen, Spinat, braucht niemand, Hasenfutter und so. Aber Paulus sagt, das ist gut, das brauchen wir. Und schaut mal, was er sagt, was ist gesund? Was brauchen wir als Gemeinde? Dass die alten Männer nüchtern sind. Gut. Ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Okay? Interessant. Wo fängt er wieder an? Warum? Verantwortung. Und dann? Ebenso die alten Frauen, beginnt bei den alten Frauen, in ihrer Haltung, dem Heiligen angemessen, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielen Wein, das heißt nicht gar keinen Wein, nur nicht viel Wein, Lehrerinnen des Guten, und das, worauf ich hinaus möchte, Lehrerinnen des Guten. Also, hier steht wirklich, die Frauen, die sollen was sein? Lehrerinnen. Und wenn man, da muss man lehren. Und jetzt schaut mal, was da steht. Ihre Männer zu lieben. Das ist das Erste. Warum schreibe ich das?
Weil sie es nötig haben.
Weil sie es nötig haben. Weil, wisst ihr, wir lieben bei den Männern, die Männer müssen auch nämlich lieben. Wir lieben uns selbst. Liebt die Frauen, liebt die Männer und nicht kämpft nicht gegeneinander. Liebt einander, das ist der Auftrag, die Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig zu sein, den eigenen Männern sich unterordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Ich weiß, ich werde dieses Thema noch vertiefen. Und unten, darüber habe ich auch schon oft gesprochen, was Unterordnung bedeutet. Das bedeutet nicht, nichts und hier immer kuschen und alles machen. Das ist kein Pascha-Verwöhnung hier im Programm. Das ist nicht das, was hier gemeint ist. Wer das nachhören will, Petrusbrief, Kapitel 3, die ganzen, ich habe da einige Bibelstunden darüber gehalten. Das kann ich euch empfehlen, das nachzuhören. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, hier ist, die sollen Lehrerin des Guten sein. Und wem sollen sie unterweisen? Was sagt Paulus? Die alten Frauen sollen wen unterweisen? Die jungen Frauen. So, das ist der Kontext. Und selbst Apollos, Aquila und Priscilla, ein Ehepaar, die Apollos unterwiesen haben. Aber das sind all die Stellen, die dann oft argumentiert werden. Aber guck mal, die treffen den Apollos in der Gemeinde, in der Synagoge. Sie hören, wie Jesus verkündigt. Und sie merken, das passt nicht. Dann holen sie ihn nach Hause. Und dann heißt es, unter Aquila und Priscilla, Priscilla und Aquila unterweisen ihn. Und das heißt, das haben sie nicht in dem öffentlichen Rahmen des Gottesdienstes getan. Nicht im öffentlichen Rahmen der Gemeinde. In dem Moment bedeutet nämlich Lehren leiten. Und das ist nicht die Aufgabe, die Gott der Gemeinde als Frau gegeben hat. Das heißt nicht lehren, sondern nicht leiten. Das sind diese Thematiken. Kehren wir zurück und ihr werdet sehen, um was es hier eigentlich geht. Kurz Offenbarung und dann Erste Könige, okay? Ich weiß, dass ein Thema kein einfaches Thema ist und dass das gute Erklärung bedarf. Aber ich will das auch dem wirklich Rechenschaft geben. Ich werde das aufnehmen, ich werde das alles gründlich nochmal durchgehen. Aber an dieser Stelle will ich euch nur die Problematik ein bisschen deutlich machen und zeigen, warum es hier in Thyatira angesprochen wird und warum, um was es geht hier. Nochmal, ich erinnere euch, in Thyatira heißt es, sie lehrt, und zwar sie lehrt meine Knechte. Nicht sie lehrt die Frauen, nicht sie lehrt die Kinder, sie lehrt meine Knechte. Sie sagt meinen Knechten, was sie zu tun haben. So, das sagt Jesus, es geht gar nicht. Vor allem, weil sie sich als falsche Prophetin erklärt. Darf ich euch ein? Es gibt ja in den USA mehr wie in Deutschland so eine ganze Bewegung der Frauenpastorinnen. Ja, ich nehme jetzt nicht bewusst eine heraus, die ihr alle nicht kennt. Ja. So, wirklich eine ganze Bewegung und sie gründen ja eigene Gemeinden, weil sie in anderen Gemeinden natürlich die Stellung nicht haben können. Und so gründen sie eine ganze Bewegung. Und ich weiß doch von einer, dass man sie gefragt hat, ja, aber der Apostel Paulus schreibt doch und sagt, du darfst nicht lernen. Und dann sagt sie, was interessiert mich Paulus? Und ich kenne ihre Predigten und ich weiß, wie oft sie dann über die Waffenrüstung Gottes predigt, also Weserbrief und über all diese Dinge. Und auf einmal, was interessiert sie Paulus, gell? Und das ist die Art, was ich meine. Das ist, solange es gut und dienlich ist, kein Problem. Aber wenn es dann an meine Ehren, meine Stellungen, was interessiert es mich? Gott hat mir gesagt, ich soll eine Predigerin werden. In der Badewanne. Ja, habe gebadet, kann die Vision, werde Predigerin. Alles klar. Dass sie da nicht ersoffen ist, wundert mich nicht. Ich mein's ernst. Wenn Gott kommt und ich bade, wenn die ganzen Propheten niederfielen und sie tot dalagen, wenn Gott sich ihnen offenbart hat, und ich dann nackt in der Badewanne liege, kein, glaub mir, so viel Gottesfurcht, ich würde mich ersaufen. Aber auf jeden Fall, es ist, was interessiert es mich? Ab dem Moment gilt das Wort Gottes nicht mehr. Das ist Selbstverwirklichung und Selbstverherrlichung. Und das ist Thyatira. Hier ist eine, und hier wird bewusst gesagt, eine falsche Prophetin. Interessanterweise wird nicht gesagt, ein falscher Prophet. Könnte ja auch so für eine Bewegung stehen. Warum aber identifiziert Jesus sie als weiblich? Und nicht nur, dass sie Prophetin sagt, sondern er gibt sogar einen Namen und sagt Isabel. Und damit sagt er, kennt ihr die Geschichte von Isabel? dass genau das Gleiche passiert in Thyatira. Und deswegen müssen wir sie kennen, richtig? Also ab in 1. Könige. Erste Könige, wir steigen in Kapitel 16 ein. Es gibt ja, im Prinzip könnt ihr parallel lesen, Könige und Chronik, richtig? Wenn Gott Gnade gibt, kommen wir auch mal dahin, im Alten Testament. Ja. Bin gespannt, wie viel vorher schon entrückt und beim Herrn sein werden. Ich könnte parallel Könige und Chronik lesen. Warum? Teilweise gleich. Die Geschichte Israels, sowohl Nord- wie Südreichs. Dann denkt man, warum zwei? Beide haben zwei verschiedene Schwerpunkte. Die Könige haben Schwerpunkt, wer hätte es gedacht, auf den Königen. So, da ist es die Linie der Könige. Und da wird uns gezeigt, welcher König wandelte mit Gott und welche Auswirkungen hat es gehabt. So, das ist die Geschichte Könige. Und er wandelte mit Gott und dann so. Er wandelt nicht mit Gott und so. Es ist kein politischer Bericht. Und die Chronikbericht ist ähnlich aufgebaut mit allen Königen, aber der Schwerpunkt nicht nur auf dem Königen, sondern auf dem Tempel, auf dem Haus. Und deswegen endet das Alte Testament bei den Juden mit dem letzten Chronikbuch. Nämlich mit der Verheißung, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. So, das sind die zwei Parallelen. Wir sind hier im Königsregister, eine Königslinie und sind Kapitel 16, möchte ich euch da hineinnehmen. Ahab ist einer, den man kennen muss. So vom Namen her. Warum? Weil dieser König es so schlimm getrieben hat wie kein König davor. Und die haben vorher echt schlimme Dinge getan. Und das lese ich mit euch ab Vers 29, okay? Ist okay, wenn ich jetzt ein bisschen lese, euch ein bisschen erkläre, ein bisschen zeige und dann haben wir einen guten Einblick über Isabel. Und wenn wir das getan haben, dann gehen wir wieder wirklich zurück zur Offenbarung und hoffe, dass das uns hilft, besser zu verstehen, was da gesagt worden ist. Also, schauen wir uns an, was ist da passiert mit Ahab ab Vers 29. Und Ahab, der Sohn Omris, wurde König über Israel im 38. Jahr Asas, des Königs von Juda. Ist klar, richtig? Israel im Norden und Juda im Süden. Juda, zwei Stämme, 10 Stämme, Norden. Und interessanterweise hieß Israel und Juda. Aber es war wichtig. Ich will das nicht zu arg vertiefen, sonst wieder ein. Aber diese 10 Stämme verworfen. Israel verworfen und ist nur Juda geblieben, aus dem wahren Stamm und so. Das sind tiefe Gedanken und ein tiefes Handeln Gottes, das damit verborgen ist. Aber hier wird es parallel immer wieder gezeigt und jetzt geht es um Ahab. Und zwar ist er der König von welchem Reich? Israel. Israel, ganz genau, von den 10 Stämmen. Ja? Und dieses Königreich hat der Herr zuerst zerstört und dann kam Juda danach. Okay, also wir steigen bei Vers 30 ein. Und dann heißt es, und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Ja, mehr als alle. Das war der schlimmste Finger da. Und es geschah, war es wenig, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, lebte? Das ist eine rhetorische Frage. Hat es nicht gereicht, dass er so gelebt hat wie der König vorher? Hat es nicht gereicht? Und dann schaut mal. Dass er Isabel, die Tochter Etbals, des Königs der Sidonia, zur Frau nahm. Jetzt ist die Höhe von allem. Also er tat alles, was sie vorher tat. Der König tat, war schlimm in allen. Er trieb es genauso und sagt, jetzt, er hat es auf die Spitze gebracht. Was hat er getan? Er hat eine Königstochter geheiratet. Und zwar des Königs von Sidon. Nur nebenbei, für all die im Markus-Evangelium mit mir unterwegs sind, Tyrus und Sidon ist die Gegend, in die Jesus dann ging. Und er da so viel Glauben fand, wie in Jerusalem und nicht in Judäa und überall nicht fand. Die Frau, die für ihre Tochter bat. Ich sage Sidon und so, ja. Also da, und wisst ihr was? In Sidon war der Baalskult. Das war die Religion schlechthin. Und schaut mal, wie der Vater von Isabel hieß. Seht ihr den Namen, gell? Ich suche ihn gerade. Ja, genau. Das ist der Name. Der Königs, das ist nun Ed Baals. Also das steckt schon allein in seinem Namen. Der Baal drin. So. Und sie kommt, das heißt, Sidon liegt an der Grenze zu Israel, oben, im Norden. Und das ist eine vielfältig nützliche Heirat gewesen. Allein nur politisch. Um die Grenzen zu sichern, die Könige, dann die Tochter geheiratet, alles klar, wir sind verschwägert, du wirst mich jetzt nicht angreifen. Wisst ihr, das ist einfach menschlich, politisch gemacht. Warum? Um sich Frieden zu sichern, um sich Wohlstand zu sichern, um sich Schutz zu sichern. Wer ist der König von was? Von Israel. Wer ist der Schutz Israels? Wer ist der Friede Israels? Wer ist der Geber aller Israels? Wer ist der Friede Israels? Eigentlich Gott, richtig? Schaut mal, jetzt beginnen wir. Diese Heirat ist aus diesem Grund, um all das zu bekommen, aber ohne Gott. Damit beginnt die Geschichte Isabels. Sie wird geheiratet, um all das zu bekommen. Aber wisst ihr was? Wenn man sich der Welt verkauft, und das ist das, dann fängt man sich ein. Und zwar eine Isabel. Und das passiert hier. So, er holt sich diese Isabel, um etwas zu bekommen. Und was er bekommt, ist genau das Gegenteil. Wisst ihr, dass da so viel dann Blut gab und Mord und Totschlag? So, kein Friede, Krieg. Und das hat unter anderem diese Frau Isabel zu verdanken. Aber das ist der Gedanke. Also, der König heiratet sie, um alles zu bekommen. Und heiratet also diese Isabel, die Tochter Edbals, okay? Und dann heißt es, schaut mal, welche Folgen es hatte, was diese Heirat hervorbrachte. Und er ging hin und diente dem Baal und warf sich vor ihm nieder. Und er errichtete dem Baal einen Altar im Haus des Baal, das er in Samaria gebaut hatte. Das war die Hauptstadt Israels. Und da hat er jetzt einen Tempel gebaut, und zwar für den Baal. Auch machte Ahab die Aschera. Und Ahab fuhr fort, den Herrn, den Gott Israels, zum Zorn zu reizen, mehr als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Das ist der König Ahab. Also das, was er getan hat, hat den Herrn so zum Zorn gereizt. Warum? Götzendienst, richtig? Guck mal, es gab einen buchstäblichen Götzendienst. Er hat da eine Aschera hingestellt, einen Anbetungsaltar. Er hat einen Baals-Tempel gebaut, ein Baals-Opfer dargebracht. Das war Götzendienst, richtig? Und hat Gott, und daran hat sich Gott gestört? Woran hat sich Gott wirklich gestört? Oder warum stört sich Gott wirklich? Warum ist Götzendienst? Was ist das, was Gott zum Zorn treibt? Weil sie all ihre Hoffnung und all ihre auf einen anderen setzen und nicht auf ihn. Und ihm Ehre geben, nämlich Baal und nicht Gott. Ihm die Anbetung geben und nicht Gott. Sie setzen alles auf jemand anders und hoffen alles von etwas anderem. Und denken, das kann sie retten, das kann ihnen Wohlstand bringen, das kann ihnen Frieden bringen, das kann ihnen Glück bringen, Fruchtbarkeit bringen, Ernte bringen, Kinder bringen, all das. Und dann gehen sie und opfern sie. Oh, bitte Baal, gib uns das. Sei uns gnädig. Wir ehren dich. Wir opfern dir. Und da ist Gott, der einzige Gott, der wirklich Gott ist, das alles sind Götzen, die können nichts tun. Und Gott sagt, wieso kommt ihr nicht zu mir? Und sie haben ihn verworfen. Sie haben den, der Geber des allen Wirklichen, die haben es abgelehnt und suchen einen anderen, ihren Weg. Versteht ihr? Und wer hat das hineingebracht? Wie kommt Ahab dazu, das zu tun? Seine Frau. Klappt die da ab und sagt, oh, ab morgen bete ich Baal an. Er heiratet eine Frau und was bringt sie mit? Die bringt ihren Götzen, ihren Lebenswandel, ihre Überzeugung mit und dann sagt sie, Ahab, bau einen Tempel. Ich werde euch zeigen, dass sie das wirklich sowas macht. Sie sorgte dafür, dass Israel sich nicht mehr auf Gott verließ, sondern auf den Baal verließ. Sie führte Propheten, sie führte Priester ein, die all das dienten und tötete all die, die den wahren Gott verkündigten. Sorgte dafür, dass sie aus dem Land verschwinden. Das ist Isabel. Gucken wir ein bisschen weiter. Ich mache einen Sprung und gehe mit euch in Kapitel 18. Also hier nur so wirklich ein paar Eckdaten, okay? Zu der Zeit lebte ein ganz berühmter Prophet. Wer weiß es? Elia. So eine Einflusspersönlichkeit, dass er sogar mit Mose auf dem Berg der Verklärung mit Jesus sprach über seinen Ausgang in Jerusalem. Das Erstaunliche, Elia ist ja kein Schriftprophet. Also ihr findet kein Buch vom Elia in der Bibel. Er ist kein Schriftprophet, ein Wortprophet. Und hat so einen Einfluss in Israel, Einfluss in Jerusalem, Einfluss in, und ist so ein Knecht Gottes, der darf Jesus dann stärken, bevor er nach Jerusalem geht. Schon Wahnsinn, gell? Voll gut hat das. Mose verstehe ich, aber Elia. Ja, warum? Das hat was mit Johannes dem Täufer zu tun und alles Mögliche. Aber mit seinem coolen Klamottenstil, das hat was mit, alles mit Elia zu tun. Und dass er wiederkommen sollte. Also, und jetzt ist so, Elia, der wird von Gott beauftragt, für Israel zu bitten und da kommt Gericht. In dem Moment, wo Ahab und somit Israel sich auf einen fremden Götter und auf eine falsche Sicherheit, ein falsches Wohlstand, all diese Dinge verlässt, gibt es genau das Gegenteil. Gott schickt eine Hungersnot durch den Propheten Elia. Er betet und es regnet nicht mehr. Wie lange? Jawohl, gut seid ihr. 3 Jahre. Und dann betete er wieder und es regnete. So, das ist die Geschichte. In dieser Zeit, wichtig, in dieser Zeit war Elia im Ausland. Und er ging weg aus Israel, ging ins Ausland und wohnte bei einer Witwe. So, und die hat einen Sohn gehabt. Und ihr, auch das, die Geschichte kennt ihr alles. Warum erzähle ich euch das, sage ich euch dann ganz kurz. Darauf bezieht sich Jesus, als er in seiner Synagoge sagt, ich bin's, und die Juden ihn hassen und ihn töten wollen. Und er sagt, wisst ihr warum? Wie war das zur Zeit Elias? Wen segnete Gott durch Elia? Israel oder eine Witwe, eine Ausländerin? Okay, wie war das bei Naham? Naaman, als er unrein war. Wie viele Unreine gab es in Israel? Wer wurde gesund? Naaman oder die Israeliten? Sagt Jesus, was glaubt ihr? Wen wird Gott retten? Euch oder die Heiden? Und sie wollten sofort töten, wollten von der Felsklippe. Das heißt, hier ist Gericht. Gott wendet sich von Israel ab. Das ist die Geschichte Elias. Als er Elia zu dieser Frau geht, dann wendet sich Gott von Israel ab. Das ist Gericht, Hungersnot, geistliche Dürre und materielle Dürre. Dürre. Und jetzt schickt Gott wieder Elia wieder zurück. Elia kommt und dann kommt Ahab entgegen. Und das ist eine interessante Szene. Ahab kommt ihm entgegen. Vers 17, Kapitel 8, nein, ich lese euch Vers 18 noch vor. In der Zwischenzeit hat die Isabel alle Hände voll zu tun gehabt. Die hat nämlich alle Propheten versucht umzubringen. Alle Propheten, die Gott Israels verkündigten. Und da gab es einen, der hat, ich glaube, 50. Ich lese euch 18 ab Vers 2. Da ging Elia hin, um sich Ahab zu zeigen. Die Hungersnot in Samaria aber war schwer und Ahab rief Obadja, der über das Haus gesetzt war. Obadja aber fürchtete den Herrn sehr. Es geschah nämlich, als Isabel die Propheten des Herrn ausrottete, da nahm Obadja 100 Propheten und 100, siehst du, und versteckte sie je 50 Mann in einer Höhle und versorgte sie mit Brot und Wasser. Also Gott bewahrte durch Obadja in dem Fall 100 für sich. Aber was ich sagen möchte, Isabel war dran, alle auszurotten. Nur Baal sollte angebetet. Jeder Prophet Gottes sollte getötet werden. Abgesehen davon, dass Gott seine Gnade welche bewahrt, kommt also Elia und Ahab kriegt es mit und kommt ihnen entgegen ab Vers 17. Und Ahab ging Elia entgegen und es geschah, als Ahab Elia sah, da sagte Ahab zu ihm, bist du da, der Israel ins Unglück, der Israel Unglück gebracht hat? Ha! Elia kommt und sagt, guck mal, der Böse. Der hat gebetet, kein Regen, der hat Israel in Unglück gebracht. Seht ihr das? Was passiert? Warum hat es nicht geregnet? Ja, Elia hat gebetet. Aber warum musste Elia beten? Weil Gott gesagt hat, er soll beten. Und warum? Weil Ahab Götzendienst betrieben hat, geistlichen Ehebruch betrieben hat, weil er Gott verlassen hat, darum die Dürre. Und er sagt nicht, ich bin schuld, Elia ist schuld. Ich finde das ein ich habe das erlebt in kleinen Maßen, nicht wie Elia. Glaubt mir, mir hat man da nicht gedroht, mich umzubringen. Nur dafür gesagt, du wirst nie wieder hier sein. Man hat einen Auftrag vom Herrn, man kommt und predigt. Und wisst ihr, was dann oft passiert? Unruhe. Und dann sagt man, guck mal, kommt der die ganzen Gemeinden hier durcheinander gebracht hat. Ja. Dann ist man schuld. Wenn man das Evangelium predigt, man ist schuld. Ich sage, das Problem ist, schaut mal Vers 18. Er aber sagte, nicht ich habe Israel ins Unglück gebracht, sondern du. Ich war es nicht, Ahab. Ich war es nicht. Deine Sünde, das ist die Folge, deine Sünde. Also keine Einsicht bei Ahab, okay? Ich zeige euch, das ist eine Hammersgeschichte. Eine nicht einfach Geschichte, eine Begebenheit, die wirklich eine lehrreiche Lektion mit sich bringt. Ahas, an dem der böseste König, den Israels hatte, aufgrund seines Sicherheits-, Wohlstands-, Friedenssehnsucht, verlassen von Gott, sich auf irdische und Mächte, weltliche Mächte eingelassen hat, auf eine Verbindung mit Götzendienern, mit Ungläubigen, empfängt Gericht und Zucht. Und er sieht es nicht ein, keine Einsicht. Elia redet mit ihm. Und dann haben wir den nächsten Bericht. Ahab sieht es überhaupt nicht ein, ist stinkesauer. Elia sagt, stellt sich vor Gott, stellt sich für Gott und sagt, ich beweise es dir, dass es Gott ist und dass es der einzige wahre Gott ist. Und dann kommt die berühmte Begebenheit, die die meisten von euch kennen. Das ist Elia am Berg mit den Baalspropheten, wo er sagt, okay, machen wir einen Test. Und dann machen sie einen Test. Die Altäre werden aufgebaut und Wasser draufgegossen noch bei Elia und dann macht sich Elia sogar lustig über die Baalspropheten und die Baalsgott sagt, ist er vielleicht auf dem Klo gerade? Ist er gerade verhindert? Wieso antwortet er nicht? Wieso redet er nicht? Also er spottet sie, macht sich echt lustig über die. Und wisst ihr was? Das Zeugnis ist, wo ist euer Baal? Die Propheten, die haben sich geritzt, also sich aufmerksam auf sich gemacht. Dass der dieser sogenannte Gott sie dann merkt und sagt, oh guck mal, die bringen sich gerade um. Oh, mal gucken, was das für Fanatiker da sind. Nichts passiert. Dieser sogenannte Baal, sogenannte Gott, sagt nichts, tut nichts, macht nichts. Da geht Elia hin, spricht ein Gebet und Feuer kommt vom Himmel und verzehrt alles. Was für eine Machtdemonstration, oder? Was für eine Machtdemonstration. Wer ist hier der wahre Gott? Okay, was müsste Ahab an dieser Stelle tun? Sack und Asche, Buße auf dem Boden, also Furcht und Zittern muss doch kommen. Was macht er? Lest mal mit mir 19,1. Und Ahab berichtete der Isabel alles, was Elia getan hatte. Schnell nach Hause, schnell zu Isabel. Isabel, weißt du, was passiert ist? Er hat alle unsere Baalspropheten umgebracht. Weißt du, was dieser böse Elia gemacht hat? Er redet nicht und sagt, weißt du was, dass sich gerade Gott offenbart hat, du bist ein, dieser Baal ist nicht der wahre Gott und so weiter. Nicht, er petzt das. Wem? Isabel. Aber warum das denn? Wer ist König? Ahab oder Isabel? Isabel? Also nach dem Papier ist Ahab der König. Die Verantwortung hat der Ahab, aber wer regiert da im Land? Der Ahab? Von wegen. Isabel. Die hat das Zepter in der Hand. Die hat die Herrschaft in der Hand. Und Ahab erstattet ihr Bericht. Unglaublich, gell? Der König Israels erstattet ihr Bericht. Also sagt er, Vers 2, da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, so sollen mir die Götter tun und so sollen sie mir hinzufügen, das ist ein Schwur. Ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben eines ihnen gleich. Ich lasse dich umbringen. So, wie die anderen Propheten, ich bringe dich auch um. Überleg dir mal. Und Elia, der gerade Feuer vom Himmel hat sehen kommen. Ein Wunder passiert ist in einer Weise. Man kann sich nicht vorstellen. Ich glaube, jeder, der dabei wäre und der einen Funken Glauben in sich hätte, der würde in Furcht und Zittern. Und man denkt, man würde niemand wieder zweifeln, gell? In dem Moment kriegt er die größte Panik und Angst und haut ab. Ab in die Wüste. Er kriegt Angst. Gerade hat Gott die Baalspropheten gerichtet und das getan. In dem Moment kommt die Isabel und sagt, ich bring dich um. Er kriegt Panik. Das ist menschlich. Das ist für mich die Lektion, dass wir geistige Erfahrungen nicht kompensieren können. Versteht ihr, man kann nicht geistige Erfahrungen in seine Dose reintun und wenn man es nötig hat, so, okay, jetzt wieder Mut. Und dann geht es wieder schlecht. Und so, okay, jetzt glaube ich wieder. Wir können Dinge erleben in einer Weise Gottes handeln, so greifbar, so unmittelbar und wir können Zeugnis geben. Gott hat eingegriffen. Im nächsten Moment kommt eine Kleinigkeit und wir, ob Gott uns rettet, ob er uns mir hilft, ob er das packt, ich weiß es nicht. Ja, hat er nicht auf dem Berg sowas gezeigt? Doch, aber ob jetzt? Das war was anderes. Das sind wir. Deswegen sage ich, man kann geistige Erfahrungen in dieser Weise nicht konservieren. So wie im Marmeladengläser und wenn man es braucht, mal wiederholen. Funktioniert nicht. Glauben wird jedes Mal aufs Neue gelebt und jedes Mal aufs Neue erprobt und jedes Mal. Und Glauben muss fester und in sich selbst wachsen. Das holt man sich nicht außerhalb irgendwo in einer Dose. Deswegen können wir nie aus einer Erfahrung von damals in dieser Weise schöpfen. Sondern das muss heute wieder aufs Neue gelebt und heute muss ich es glauben. Heute muss ich es wieder glauben. Und nicht sagen, ja, damals habe ich geglaubt. Heute muss ich es glauben. Elia, deswegen, versteht ihr, warum Jakobus sagt, Elia war ein Mensch wie wir im gleichen Gemüt. Was er damit sagen wollte, er war genauso ein Feigling wie wir. Er betete und es regnete nicht. Und er betete und es regnete wieder. Das ist Jakobusbrief. Was Jakobusbrief sagte, guckt euch Elia an. Und, ist das voll der Glaubensheld? Eigentlich, ne? Guck mal, heute so, morgen so, gell? Und guck mal, aber er betete, er vertraute Gott und dann passt es, gell? Ja, also, lasst uns beten. Er sagt nicht, guck mal euch Elia an. Dann sage ich, hallo, danke für den Vergleich. Der Elia auf dem Berg, ich da, das ist kein Vergleich, oder? Und die Bibel sagt, nein, guck mal genau die Geschichte Elias an. Da kam so eine Isabel und sagte, ich bring dich um und Elia. Und wisst ihr was? Eine Geschichte Depression, er hatte Depressionen gehabt. Wenn wir das ist jetzt nicht unser Thema, aber liest euch, der war tagelang depressiv. Wisst ihr, was man macht, wenn man depressiv ist? Man schläft. Man steht auf, man isst, dann schläft man wieder, gell? So ging es mir. Man isst nicht viel. Oder man schläft nicht mehr, das stimmt. Aber man liegt im Bett. Du hast keine Kraft, aufzustehen, zu gehen. Das ist Elia. Er ist da in der Wüste, er legt sich hin. Und was Gott sagt, Elia, leg dich mal hin. Das ist eine herrliche Lektion. Gott nimmt ihn voll raus. Auszeit ihm gegeben. Versorgt ihn durch Raben. Und irgendwo mal steht er auch und sagt, Elia, jetzt geh. Und dann muss er wieder gehen. Und dann muss er wieder dienen. Da muss er den Staffelstab übergeben. All das ist aber nicht unser Thema, sondern wir lernen was über die Isabel und sie ist rachesüchtig, sie hasst Elia, sie will ihn umbringen, will ihm hinterher. So, jetzt kriegen wir eine weitere Geschichte. Wir gehen Kapitel 21. Es treibt das Ganze in die Höhe. Und das offenbart etwas über Isabel und über die Art und Weise, was sie tat, wie sie es tat. Und diese Geschichte ist nicht die einzigste, aber die wird uns aufgeschrieben, um das Wesen und den Charakter dieser Frau deutlich zu machen. So, Ahab, absolut weltlicher König, hat mit Gott nichts mehr am Hut. Was ihm wichtig ist, er hätte gern einen größeren Garten. Und sein Garten ist nicht so schön wie der Garten seines Nachbarn. Und er hätte gern den. Und als König kann er sich doch leisten. Also geht er hin zu dem Mann, der den Garten hatte, wie ihn hätte, und sagt, ich kaufe ihn dir ab. Mit Geld, mit Gold. Und dieser Mann sagt, den brauche ich nicht, verkaufe ich dir nicht. Allein Dieter ist schon genial. Er sagte, brauche ich nicht. Also Ahab nach Hause, übelst beleidigt. Und schmollt zu Hause, will nichts essen, will nichts trinken, ist zu Hause. Und Isabel merkt das und denkt, irgendwas stimmt mit diesem Mann nicht. Sagt, wieso bist du so traurig? Und er sagt, hab nicht das bekommen, was ich will. Hab nicht das Auto. Hab nicht das Haus, hab nicht das, hab nicht das. Überleg, wie ein Kind. Er kriegt es nicht, ist beleidigt. Lies mal mit mir ab Vers 5. Da kam seine Frau Isabel zu ihm hinein und sagte zu ihm, warum denn ist dein Geist missmutig und warum isst du nichts? Was ist los? Hab's nicht bekommen. Beleidigt. König Israels. Kapitel 21, Vers 5, ja? Vers 6. Er sagte zu ihr, weil ich zu dem Jezreeliter Naboth geredet und ihm gesagt habe, gib mir deinen Weinberg für Geld oder wenn du Lust hast, will ich dir stattdessen einen anderen Weinberg geben. Weißt, ich habe doch voll gut und ich würde ihm doch alles geben, sogar tauschen. Er aber sagte, ich gebe dir meinen Weinberg nicht. So cool. Vers 7. Da sagte seine Frau Isabel zu ihm, jetzt hört man zu. Du übst doch jetzt die Königsherrschaft über Israel aus. Steh auf, iss und lass dein Herz fröhlich sein. Ich werde dir den Weinberg des Israelites Naboth geben. Du warst die Königsherrschaft. So genial. Guck genau hin. Wer bist du? König, gell? Du bist doch der König in Israel. Ja. Also, iss, trink, ich gebe dir den Weinberg. Was? Wer ist König? Nicht ab. Er denkt's. Geht, du bist der König, ja, natürlich. Wie kannst du dir das gefallen? Ja, stimmt. Also jetzt mach das. Ja, okay. Ist aber okay. Und ich kläre das, ich mach das schon für dich. Ich mach das. Wer ist König? Nicht ab. Isabel. Aber wie raffiniert, gell? Wie raffiniert. Und jetzt nicht nur raffiniert, sondern brutal. Dann, was sie macht, sie gibt einen Auftragsmord auf und lässt den Naboth töten. Und nachdem er getötet worden ist, kriegt sie bekannt. Also sie weiß, ich lese ab Vers 14. Und sie sandten zu Isabel und ließen ihr sagen, Naboth ist gesteinigt worden und ist tot im Auftrag von Isabel. Darf ich euch das noch lesen? Entschuldigung, das will ich euch noch, Vers 8 mitlesen. Dann schrieb sie Briefe im Namen Ahabs und siegelte sie mit seinem Siegel und sandte sie die Briefe an die Ältesten und an die Vornehmen, die mit Naboth zusammen in einer Stadt wohnten. Und sie schrieb in den Briefen folgendes, ruft ein Fasten aus und so weiter. Und dann schreibt sie den ganzen Plan, den Mordkomplott. Betrug und all das, ja. Aber schaut mal, was sie macht. Sie schreibt einen Brief im Namen Ahabs mit seinem Siegelring. Wahrscheinlich trug sie ihn. Kann ich mal her. Mit seinem. Das macht sie. Die managt das geschwind. Sie macht das. Und wie gesagt, er wird umgebracht. Sie kommt zu ihm. Jetzt wieder zurück, Vers 14. Wird zu ihm. Und es geschah, als Isabel hörte, dass Naboth gesteinigt worden war und tot war, sagte Isabel zu Ahab, mach dich auf, nimm in Besitz den Weinberg des Jezreeliten Naboth, der sich geweigert hat, ihn dir für Geld zu geben, denn Naboth lebt nicht mehr, er ist tot. So, geh hin, mach. Die kombiniert ihn darum. Also hol's dir. Er ist tot. Und Ahab sagt, ja, wie tot? Wieso tot? Warum tot? Von wegen, ist mir egal. Ja, ich kann nicht ihn haben. Ja, jetzt schon. Alles klar. Und es geschah, als Ahab es hörte, dass Naboth tot war, da machte sich Ahab auf, um in Weinberg des Israeliten Naboth hineinzugehen und ihn in Besitz zu nehmen. Alles klar, dann geht er hin, macht es. Selbstverständlich, kein Problem. Schon brutal, gell? Und was macht Gott? Guck dazu. Ist das alles okay? Was haben wir gelernt? Augen wie Feuer, Füße, die glühen wie Erz. Herrschaft, er sieht alles, er sieht auch das. Und er sieht, dass hier jemand anders eine Herrschaft ausübt über seinen Knecht und über seine Knechte. Und das duldet er nicht. Und dann gibt's Gericht. Und die Ankündigung kommt, ich lese ab Vers 17. Da geschah das Wort des Herrn zu Elia, dem Tischbitter. Mache dich auf, geh hinab Ahab, dem König von Israel, entgegen, der in Samaria wohnt. Siehe, er ist im Weinberg Naboths, wohin er hineingegangen ist, um es in Besitz zu nehmen. Also Gott weiß, hier, er hat das jetzt getan. Schuld ist auf ihm, Blutschuld ist auf den. Und er redete zu ihm und sprach, so spricht der Herr, hast du gemordet und auch fremdes Gut in Besitz genommen? Ha, was sagt Gott zu Ahab? Hast du Gemordet. Aber wer hat gemordet? Warum sagt er zu Ahab das? Merkt ihr das? Merkt ihr, das Spiel ist das gleiche. Ahab ist eigentlich der König. Er trägt die Verantwortung. Wird manipuliert, wird hintergangen, wird beherrscht, aber er muss die Verantwortung dafür tragen. Und er sah es bis dahin noch gar nicht. Er sah es nicht ein, dass er wegen ihm, dass Israel in der Hungersnot, er sah es nicht ein oder sah nicht, dass Mord da in der Hintergrund, warum er diesen Weinberg hatte. Er sah das Ganze alles gar nicht. Jetzt schickt Gott und jetzt passiert etwas Unglaubliches. Gott schickt den Elia, sagt ihm das, dann sagt er und redet zu ihm, genau, Vers 20, und Ahab sagte zu Elia, hast du mich gefunden, mein Feind? Voll gut, gell? Hast du mich gefunden, mein Feind? Und er sagt, ich habe dich gefunden, weil du dich verkauft hast, um zu tun, was böse ist in den Augen des Herrn. Jetzt, was ist deine Schuld? Du hast dich verkauft. Ja, wie verkauft? An Isabel, genau. Nicht nur an Isabel. An wen hat sie sich verkauft? An Baal. Um was? Um etwas zu bekommen. Er hat Isabel geheiratet. Warum? Weil sie so schön war. Steht nichts. Um Sicherheit zu haben. Um Frieden zu haben. Um Erfolg zu haben. Um all diese Dinge zu haben. Materiell. Er hat sich verkauft. Er hat es in Kauf genommen. Ganzen Götzendienst in Kauf genommen. Die Rebellion gegen Gott in Kauf genommen, um etwas zu bekommen. Und Gott sagt, du hast dich verkauft. Ich habe dich gefunden, weil du dich verkauft, um zu tun, was Böses in den Augen des Herrn. Siehe, ich bringe Unheil über dich und fege aus hinter dir her. Unheil kommt auf dich und dann fege ich komplett alles raus. Mach ratzfatz alles sauber. Da bleibt nichts mehr da. Was männlich ist, den Unmündigen und den Mündigen in Israel. Und ich mache dein Haus, dem Haus Jerobeams, des Sohnes Nebats gleich, und dem Haus Baschas, den Sohnes Ahias, wegen des Zornes, zu dem du mich gereizt hast, und weil du Israel zur Sünde verführt hast. So, Gott spricht Gericht über Ahab aus. Ich werde dich vernichten. Ich werde dich ausrotten. Jetzt schaut mal Vers 23. Und auch über Isabel hat der Herr geredet und gesprochen. Die Hunde sollen Isabel fressen. An der Vormauer von Jezreel. Wer von Ahab in der Stadt stirbt, den werden die Hunde fressen. Und wer auf dem Feld stirbt, den werden die Vögel des Himmels fressen. Es hat in der Tat keinen wie Ahab gegeben, der sich so verkauft hätte, um zu tun, was in den Augen des Herrn böse ist. Ihn hatte seine Frau Isabel verführt. Hier ist es. Ihn hatte seine Frau Isabel verführt. Es gab keinen König, der so schlimm war wie Ahab. Warum? Er hat sich verkauft. Wie? Er wurde verführt von ihr. Sie hat ihm Dinge versprochen und auch Dinge gegeben, auf eine Art und Weise, die Gottes Zorn hervorgerufen haben. Er hat sich verkauft ihr gegenüber. Und jetzt schaut mal, jetzt kommt das Unglaubliche. Hätte ich nie erwartet. Nie erwartet. Und er handelte ganz abscheulich, indem er den Götzen nachlief, ganz wie die Amoriter getan hatten, die der Herr von den Söhnen Israel vertrieben hatte. Und es geschah, als Ahab diese Worte hörte, da zerriss er seine Kleider und legte Sacktuch um seinen Leib und fastete, und er lag im Sacktuch und ging still einher. Was ist jetzt passiert? Als Ahab das jetzt hört, wisst ihr auf einmal, was passiert? Er zieht es. Und was macht er? Buße. Das ist das Bild von Buße. Unglaublich, gell? Und Gott sagt, zu spät. Nee. Guckt mal, Vers 28. Da geschah das Wort des Herrn zu Elia, dem Tischbeter. Hast du gesehen, dass Ahab sich vor mir gedemütigt hat? Ich glaube, ja, das war nicht so, hast du gesehen, dass da auf sie geht. Das war, hast du gesehen? Elia, könntest du dir vorstellen, dass Ahab Buße tut? Nee. Doch, geh hin, guckst dir. Elia kommt, Ahab mit Sack und Asche und demütig still. Er sagt nicht, ah, kommt mein Feind. Er sagt nicht, ah, du bist schuld. Jetzt ist er still. Jetzt ist er still, Buße getan. 29, hast du gesehen, weil er sich von mir gedemütigt hat, will ich das Unheil nicht in seinen Tagen kommen lassen. Erst in den Tagen seines Sohnes werde ich das Unheil über sein Haus kommen lassen. Das heißt, Israel und die 10 Stämme, die hören auf zu existieren. Gott hat Israel nach dem Fleisch verworfen. Verworfen. Da kommt nichts Gutes mehr heraus. Aber gegenüber Ahab, was hat er getan? Gnade. Ist das nicht unglaublich? Abgesehen, lass uns noch gar nicht so weit gehen. Das machen wir dann in der Offenbarung. Hier lernen wir erstmal über Ahab, dass Gott ihn zumindest in der Lebzeit verschont hatte, gerettet hatte. Warum? Weil er etwas getan hat. Er hat sich gedemütigt. Er hat nicht gesagt, oh nein, Elia ist schuld, oh nein, Isabel ist schuld, oh nein, Baal ist schuld. Und ich bin nur ein Opfer, ich bin eine Marionette gewesen, was kann ich denn dafür? Ich wollte nur Sicherheit für Israel, wollte nur gut wirtschaftlich dastehen. Ist doch nichts Falsches, keinen Krieg zu haben, gell? Hätte viele Gründe gehabt zu sagen, warum er das getan hat, was er getan hat. Aber es heißt, er war und er ging still einher, Mund zu, schweigen. Es gibt keine Rechtfertigung. Es gibt keine Ausrede. Es gibt kein Aber. Das war's. An dem Punkt ist jetzt Ahab der schlimmste König Israels. Man muss ihn das nicht nur aus dem Grund merken, weil er das Schlimmste ist, weil das Schlimmste Buße tut. Ich finde das herrlich. Absolut herrlich. Absolut herrlich. Wer tut nicht Buße? Isabel. Geht mit mir in 2. Könige, Kapitel 9. Um das nicht zu arg in die Länge zu ziehen, möchte ich euch nur einen vorstellen, der heißt Jehu. Cooler Name, Jehu. Dieser Jehu besiegte den König Joram. Und er kam nach Samaria, beziehungsweise eben nach Israel. Und wisst ihr, aus welcher Gegend er kommt? Ich verrate es euch. Und zwar lese ich es euch sogar aus... Er kam aus der Gegend Jezreel. Warum sage ich das? Weil Gott gesagt hat, dass irgendwas mit denen passiert, die in Jezreel wohnen. Mit Ahab und so weiter. Von dieser Gegend kommt er, dieser Mann, Jehu. Wird zum König gesalbt und jetzt kommt er dem König Joram entgegen. Ich lese ab Vers 22, Kapitel 9, okay? Und es geschah, als Joram den Jehu sah, sagte er, immer wieder sehen sich einander, gibt's, ist Friede? Ist Friede, Jehu? Kommst du in Frieden? Er aber sagte, was, Friede? Bei den vielen Hurereien deiner Mutter, Isabel, und in ihren vielen Zaubereien, so, es kann kein Friede geben bei all diesen Hurereien und bei all dieser Zaubereien. Es kann kein Friede geben, ich kann nicht in Frieden kommen. So, da machte Joram kehrt und floh und sagte zu Ahasia, Verrat, Ahasia, Verrat, wir werden verraten. So, jagt er davon, wird erschossen. Von hinten mit Pfeilenbogen durch die Schulterblätter ab ins Herz, stirbt. Stirbt, ich lese ab Vers 25, und Jehu sagte zu seinem Offizier, Bidkar, nimm ihn und werf ihn auf das Feldstück des Jezreeliten Naboth. Ja, kommt euch bekannt vor. So, auf diesem Feldstück des Jezreeliten Naboth, auf diesem Weinberg, den Ahab sich. Ja. Und Jehu sagte zu seinem, genau, also auf diesem Feldstück, denn denk daran, wie ich und du zweitspannig hinter seinem Vater hervorrufen und der Herr diesen Ausspruch über ihn tat, wenn ich das Blut Nabots und das Blut seiner Söhne gestern nicht gesehen habe, spricht der Herr, ich werde es dir vergelten auf diesem Feldstück, spricht der Herr. Und nun nimm ihn auf, wirf ihn auf das Feldstück nach dem Wort des Herrn. Also das, was Gott verheißen hat, sagt, mach das. Gott hat gesagt, sie werden auf diesem Feldstück von Hunden zerfressen werden. So, lass ihn da liegen. Vers 27 geht es dann weiter. Ich steige ab Vers 30 ein. Und Jehu kam nach Jezreel, und als Isabel es hörte, belegte sie ihre Augen mit Schminke und schmückte ihre Haupt und schaute zum Fenster hinaus. Okay, sie weiß, das wird nicht gut werden. Der Sohn ist tot, wurde umgebracht. Und was macht sie? Klage, weinen. Du Mörder! Was macht sie? Sie will ihre Haut retten. Sie verkleidet sich. Wie? Die Umschreibung ist, verkleidet sich wie eine Hure. Und dann heißt es, und als Jehu ins Tor kam, sagte sie, geht es dir gut? Du Simri, der seines Herrn erschlug. Also guck mal, geht es dir gut, der den Herrn erschlug? Geht es dir gut? Nicht so, keine Anklage. Und wie geht's dir? Er hob sein Gesicht zum Fenster und sagte, wer ist mit mir? Wer? Wer ist da? Er kannte sie nicht einmal. So viel Schminke. Da blickten zwei, drei Hofbeamte zu ihm herunter. Das sind Eunuchen gewesen. Das waren Beschnittene, die dann bei der Königin waren, damit sie, ja. Und er sagte, stürz sie herunter. Und sie stürzen sie herunter. Die machen es einfach, gell? Krass. Und jetzt kommt es echt krass. Nicht den Kindern unter bestimmten Alter vorlesen. Und er spritzte von ihrem Blut an die Wand und an die Pferde und er zertrat sie. Darauf ging er hinein, aß und trank. Dann sagt er, seht doch nach dieser Verfluchten und begrabt sie. Denn sie ist eine Königstochter. Also begrabt sie. Immerhin ist sie eine Königstochter, braucht ein Königsbegräbnis. Da gingen sie hin, um sie zu begraben. Aber sie fanden nichts von ihr als nur den Schädel und die Füße und die Handteller. Und sie kamen zurück und berichteten es ihm. Da sagt er, das ist das Wort des Herrn, das er durch seinen Knecht Elia, den Tischbeiter, geredet hat. Auf dem Feld von Jezreel sollen die Hunde das Fleisch Isabels fressen. Und die Leiche Isabels soll auf dem Feld von Jezreel wie der Mist auf dem Acker werden, so dass man nicht mehr sagen kann, das ist Israel. Das ist Isabel, das ist Isabel. Krass, gell? So ein Ende. Guck mal, Ahab und Isabel. Warum diese zwei verschiedenen Ausgänge? Buße, der eine tat, die tat nicht. So, speichert das ab, okay? Zweitens, hier gibt es einen, der einen Anspruch hat, der ein Knecht Gottes ist, der ein rechtmäßiger König ist, in dem Fall Ahab. Aber er regiert nicht, sondern wird regiert. Es gibt eine falsche Prophetin, sie nennt Isabel. Und sie lehrt, und sie sagt, und sie macht. Und sie rottet alle Knechte Gottes aus und treibt Götzendienst. Betreibt Götzendienst. Das heißt, bringt dazu, den Ahab und Israel einem anderen Gott hinterherzulaufen. Sich auf einen anderen Gott zu verlassen. Sich auf andere Dinge zu verlassen. Krasse Geschichte, oder? Das müssen wir wissen. Und dann gehen wir in die Offenbarung. Und dann wollen wir jetzt das verstehen, was Jesus da der Gemeinde in Thyatira wirklich sagt. Was hat diese Geschichte jetzt mit Isabel, mit dieser Situation in Thyatira zu tun? Okay? Nach der Pause.